Guten Abend, meine lieben Geschwister. Ich freue mich sehr, euch zu sehen. Ich freue mich, dass unser Herr uns alle heil hierher gebracht hat und unsere Herzen dazu bewegt hat, den Abend unter seinem Wort zu verbringen und nicht mit irgendwas anderem. Genau, und ich möchte gern beten zu Beginn. Lieber Vater, ich danke dir von Herzen dafür, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Ich danke dir, dass wir von dir zusammen gesetzt worden sind als Glieder am Leib deines Sohnes und du uns mit dem Band der Liebe zusammengebunden hast, was viel stärker ist als alles andere, als Fleisch und Blut oder als irgendwelche anderen menschlich-irdischen Vereinigungen, Vater, die niemals einen dauerhaften äonischen Bestand haben könnten, aber du bist es selber, der uns zusammengenommen hat und der uns berufen hat, zu Werkzeugen mit deinem Sohn zusammen einmal das ganze All zurechtzubringen. Das ist eine Sache, Vater, die können wir gar nicht ermessen und erfassen, aber ich bitte dich darum, dass du heute diesen Abend dazu verwendest, dass uns diese Berufung immer größer und immer klarer vor Augen stehen darf, damit wir durch deinen Geist auch umgestaltet werden in unserem Denksinn, auch in unserem Handeln, in unserem ganzen Sinnen und Trachten, Vater, dass wir würdig wandeln dürfen, unsere Berufung, nicht weil wir müssen, sondern weil wir so eine Freude haben daran, Vater, dass wir Versöhnte sind, dass wir Gerechtfertigte sind, Abgewaschene und dir dienen dürfen und nicht mehr uns selber dienen müssen. Was ist das für eine Freiheit, Vater, dass wir frei gemacht worden sind von unserem Eigenwillen und so. Wirkest du doch hindurch bis zum allerletzten, bis wir einmal völlig tauglich gemacht sind zu deiner Verherrlichung und zu deiner Ehre. Ich möchte jetzt auch alle Geschwister anbefehlen, die zu Hause sind, weil sie nicht herkommen können oder weil Kinder zu behüten sind und was auch immer. Vater, dass du auch ihnen zusprichst und sie ermunterst und dass du uns auch eine Freude ins Herz gibst, die wir nach Hause mitbringen dürfen. Und so segnest du diesen Abend. Auch den Albrecht dürfen wir wieder hinlegen, dass du ihm eine große Freude ins Herz gibst, von dem zu reden, was er aus deinem Wort hat, geschenkt bekommen hat. Und dass es in unsere Ohren und in unsere Herzen hineindringen darf, zu deiner Verherrlichung. Amen. Amen. Halt, das ist der Zettel für den Sonntag. Wir haben, also der Albrecht macht ja die Korintherbriefe mit uns, oder zumindest mal den ersten momentan, aber wer weiß, wie lange wir noch hier sind. Und heute ist ein, wie ich finde, ganz besonders feiner Abschnitt dran, heute und morgen. Und dazu lese ich mal aus dem ersten Kapitel vom ersten Korintherbrief die Verse 18 bis 21 und morgen dann 22 bis 29, denke ich. Oder man kann auch gleich fertig lesen. Aber ich lese heute mal den ersten Abschnitt, aber ihr könnt dann ja zu Hause noch euch innerlich vorbereiten auf morgen. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Äons oder Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Bin ich schon zu weit, mal bis dahin. Genau. Und vor der Verkündigung singen wir noch ein Lied gemeinsam. Das Lied 139 und die Melodie ist Ich bin durch die Welt gegangen. Auch wenn man es nicht meint, die passt auf diesen Text. Die Steffi spielt es einmal vor und dann fangen wir an zu singen.
Durch deine Herzen im Gang, kein Fahrt mehr. Guten Abend, liebe Geschwister. Ich freue mich sehr und auch Rose natürlich, dass wir unter euch sein dürfen, Gemeinschaft haben zusammen. Und der Herr möge unsere Herzen öffnen und ihr möget bitte mitbeten, damit Weissagung geschieht, ja, damit jeder das hört, was der Herr heute Abend hören lassen will. Um das soll es gehen. Manuel hat schon den Text gelesen, der heute drankommt. Morgen geht es dann bis Vers 29, den 30. Da ist so viel drin, da muss ich dann das nächste Mal drauf eingehen. Und wir sind ja auch nicht an die Verseinteilung direkt gebunden, die wurde ja auch erst nachträglich hinzugefügt. Mehr oder weniger sinnvoll manchmal, aber es ist auf jeden Fall hilfreich, dass wir sie haben. Zunächst geht es um den Vers 18 heute Abend. Gott rettet Menschen durch die Torheit der Predigt. Paulus nennt in diesem Vers zu der Gott entsprechenden Predigt zwei fundamentale Wirkungen, die diese Predigt hat. Und zwar sagt er, das Wort vom Kreuz ist A, denen, ist Torheit denen, die verloren gehen. B, Gottes Kraft denen, die errettet werden. Nun wollen wir zuerst über A nachdenken, die Torheit denen, die verloren gehen. Übrigens, das Lied, das wir gesungen haben von der Hedwig von Rädern, das ist quasi die Fortsetzung von dem Lied, ich bin durch die Welt gegangen. Ja, da spricht sie ja, wo wir eigentlich herkommen, drüber und jetzt in diesem Lied, ja, wie das dann innerlich, was da passiert und wie es dann weitergeht. Das ist sehr schön. Und ich habe selber eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, das ist ja die gleiche Melodie. Ja, also hat sie wahrscheinlich eben speziell diese Versmaße so gelegt, dass das sauber hintereinander passt. Aber das nur nebenbei. Also Torheit ist die Predigt denen, die verloren gehen. Wenn jemand noch nicht unter den Einfluss vom Gottesgeist steht, dann empfindet er die Predigt des Evangeliums als Torheit. Jeder, der behauptet, die Predigt wäre nicht wirksam, der kann so etwas nur sagen, wenn Christus noch nicht in ihm wohnt. Es sei denn, natürlich, die Predigt besteht auf Menschenweisheit oder sie ist auf irgendeine der vielen kosmischen Philosophien gegründet. Oder sie bedient sich deren Mittel. Oder sie ist vom aktuellen Zeitungeist geprägt. Durch die christliche Theologie ist weitgehend eine solche Philosophie. Sie ist durch philosophisches Denken durchsetzt und auch vergiftet. Vom Verlorengehen schreibt Paulus Fundamentales in Römer 2, die Verse 11 bis 16. Und das sehen wir uns dazu an und beachten Folgendes beim Lesen. Ich werde es auch in der Reihenfolge lesen. Der Hauptsatz ab Vers 12, der geht erst nach dem Einschub von Vers 13 bis 15 in Vers 16 wieder weiter. Wir lesen also jetzt die Reihenfolge 11, 12 und dann 16 und danach die Klammerbemerkung Vers 13 bis 15. Auf diese Weise verstehen wir etwas besser, was der Paulus hier sagen möchte. Römer 2, 11 bis 16. Denn es ist kein Ansehen bei Gott bezüglich der Person. Denn so viele so viele das Gesetz nicht kennend gesündigt haben, die werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz gerichtet werden. Und jetzt geht es weiter. an dem Tage, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird, nach meinem Evangelium durch Jesum Christum. Es ist also hier auch Fundamentales ausgesagt über das, wonach unser Gott richtet. Wenn wir jetzt den Einschub lesen in 13 bis 15, da wird nun etwas vom Gesetz gesagt, denn nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn die Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, so sind diese, die kein Gesetz haben, also kein geschriebenes, sich selbst ein Gesetz, welche das Werk des Gesetzes geschrieben zeigen in ihren Herzen, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Das heißt, wenn Gott den Menschen nach dem Verborgenen des Herzens richtet, dann fällt jeder durch. Das ist das Wichtige an der Sache. Das möchte der Paulus hier zum Ausdruck bringen. So wie später auch Paulus in Römer 3, Vers 23 erklärt, ob er unter das Gesetz vom Sinai gestellt ist oder nicht. In den Versen 21 bis 26 dort gibt er allerdings dann auch die Antwort auf die hier in Kapitel 2, Vers 12 uns aufkommenden Frage an. Was bedeutet denn dann das Verlorengehen? Etwa Auslöschung oder endlose Verdammnis? Die Verse beschreiben in nüchternen, unmissverständlichen und kostbaren Worte die alten und die in Christo neuen Verhältnisse. Römer 3, 21 bis 26. Jetzt aber ist außerhalb oder getrennt oder ohne Beteiligung durch das Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt aber durch das Gesetz und die Propheten, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben Christi Jesu gegen alle und hinein in alle, die da glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht, und zwar im Sinne von überhaupt nicht, die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt kommt die Lösung des Problems, Vers 24, und sind umsonst geschenkweise, könnte man auch wiedergeben, gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist, welchen Gott dargestellt hat zu einem Sühnedeckel durch Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens Jesu ist. Das heißt, alle Sünden, auch die Israel in dem Zeitbereich, wo sie unter das Gesetz gestellt waren, nämlich vom Horeb an, ja, zwei Jahre nach dem Auszug, bis der Herr Jesus in diese Welt gekommen ist und dort am Kreuz sein Opferwerk getan hat, bis dahin sind die Sünden Israels durch deren Opfer nicht weggeschafft worden, sondern Paulus erklärt hier, dass Gott sie hingehen hat lassen unter die Nachsicht Gottes. Das heißt, die Sünde wurde unerledigt aufgehäuft. Und die Opfer, die die Israeliten gebracht haben, die haben praktisch nur hingedeutet, dass auf das Opfer, auf das einzig und einmal zu vollbringende Opfer des Herrn Jesus. So ist es hier gemeint in diesem Textabschnitt. Nun eine Kostbarkeit zum Sühnedeckel. Da finden wir ein besonderes Detail bei David in 1. Chronika 28. Wer seine Bibel dabei hat, der sollte das dringend mal aufschlagen. Das ist übrigens auch ein ganz gewaltiges Kapitel, 1. Chronika 28. Und wir können jetzt eben nur das rausgreifen, was zum Sühnedeckel dort steht. Dort geht es unter anderem um die Übergabe der Regierung von David auf Salomo. Und es geht zweitens um den Tempelbau, denn das war ja dem Salomo seine erste Aufgabe, die er zu erledigen hatte in diesem seinem neuen Königtum. Wir erfahren auch, woher David die Pläne zu diesem Tempel hatte. Vers 9 bis 12 jetzt in 1. Chronika 28. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit williger Seele. Denn Jahwe erforscht alle Herzen. Alle Herzen. Und alles Gebilde der Gedanken kennt er. Es ist gut, wenn wir schon in jungen Jahren uns dies bewusst werden. Ja, und die Eltern es ihren Kindern bewusst machen, ja, dass Gott in das Herz sieht, ja, dass Gott auch das sieht, was die Kinder vor ihren Eltern verbergen wollen. Ja. Das habe ich ja auch getan. Ich habe auch nicht alles gesagt zu Hause. Ja. Aber einer weiß es immer und das ist Gott. Ja, jetzt geht es weiter. Wenn du ihn suchst, wohlgemerkt, wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, wird er dich verwerfen, und jetzt könnte man da richtigerweise hinschreiben, auf unabsehbare Zukunft, nicht für alle Zeit und Ewigkeit, ja, sondern auf eine nicht genau definierbare lange Zeit. Vers 10, sieh nun zu, dass Jahwe dich erwählt hat, ihm ein Haus zu bauen zum Heiligtum. Sei stark und handle. Kennt ihr den Ausspruch? Das hat Gott schon mal zu jemandem gesagt. Zum Josua, ja? Als es darum ging, das Land einzunehmen. Da heißt, sei stark und mutig. Und David gab seinem Sohn, Vers 11, Salomo, das Muster der Halle des Tempels und seiner Häuser und seine Schatzkammern und seiner Obergemächer und seiner inneren Gemächer. Und jetzt kommt es, auf was ich aufmerksam machen will. Und das Haus des Sühnedeckels. Das ist genau der Sühnedeckel, von dem Paulus in Römer 3 schreibt. Und das Muster von allem, was durch den Geist in ihm war. Betreffs der Höfe des Hauses Jahwes und aller Zellen ringsum, betreffs der Schatzkammern des Hauses Gottes und der Schatzkammern der geheiligten Dinge. Der Geist des Christus nach 1. Petrus 1, Vers 11, der in den Propheten redete, und David war ein Prophet, bestätigt durch Petrus in Apostelgeschichte 2, seiner Pfingstpredigt, Vers 29 und 30. Er hat für das Allerheiligste den ganz besonderen Namen Haus des Sühnedeckels einmalig im Alten Testament verwendet. Der Ausdruck kommt nur ein einziges Mal im Alten Testament vor. Und das heißt, dieser Ausdruck bezeichnet den allerwichtigsten Teil des ganzen Tempels. Warum? Weil es um die Sühne der Sünde des Volkes da geht. Alle anderen Einrichtungen, die waren, ja, zum Teil haben die sogar Christus verdeckt. Ja, die Engel haben das verdeckt, der Vorhang hat alles verdeckt. Ja, was da drin war, das durfte nur einmal der Hohepriester im Jahr sehen. Und dieser Sühnedeckel, der repräsentiert exakt den Christus, der die Erlösung bringen wird. Und den Paulus in Römer 3, Vers 25 nennt. In Hebräer 9, Vers 5 kommt der Begriff Sühnedeckel noch einmal vor. Ist auch klar, weil der Hebräerbriefschreiber dieses Thema auch behandelt. Das, was unterhalb des Deckels war, die Lade selbst, samt Gesetz, auf den steinernen Tafeln, das erwähnt die Schrift in 1. Chroniker 28 gar nicht. Das ist eigentlich eigenartig. Ja? Sie spricht nur vom Sühnedeckel. Der Kasten drunter erwähnt er gar nicht. Warum? Der Kasten, der hat nachher keine Bedeutung mehr, wenn der, der den Sühnedeckel repräsentiert, gekommen ist. Denn der Kasten, der war ja aus Akazienholz, das stellt unsere Natürlichkeit dar. Und das ist dann, solange wir hier leben, mit dem Gold des Glaubens überzogen. Aber das Ganze tut nur, wenn oben der Sühnedeckel drauf liegt. Ja? Und da das andere mal weggetan wird, ja, bleibt der Sühnedeckel, der Christus, übrig. Christus, Haupt und Glieder. Und es steht in der Lade selber, da waren ja die steinernen Tafeln. Und das Gesetz kann wie viel zur Erlösung beitragen? Ihr dürft es ruhig laut sagen. Nichts. Ja, deshalb wird es nicht erwähnt. Das ist ganz kostbar. Auch nicht das Natürliche, dargestellt durch das Akazienholz des Kastens. Und so weiter. Nun zum Verlorensein. Das ist ja auch ein Thema in unserem Text. Verloren sein oder verloren gehen bedeutet letztendlich, wenn Gott einen Menschen, wie das Paulus in Römer 1,18 folgende beschreibt, vorübergehend in seine eigene Gedankenwelt, in den Starrsinn seines eigenen Herzens dahin gibt. Und zwar so lange, bis Gott ihn dann wieder da herausruft. Wir wissen alle, mindestens im Rückblick, dass wir da selber nicht rausfinden. Ja? Wenn der Herr nicht nach uns greift, haben wir keine Chance. Frage, wer hat denn, nachdem Adam gefallen war, die Verbindung zu Adam wiederhergestellt? Gott selber. Er ruft, Adam, wo bist du? Ja? Ist das nicht genau der Ruf, der einen Menschen trifft? Sobald der Gottesgeist nach ihm greift, ja, dann hört er auch seinen Gott reden. Und dann kann neues Leben entstehen. Vorher entsteht es nicht. Und Gott bestimmt zum Glück den Zeitpunkt. Und er macht es erst, wenn er weiß, jetzt habe ich Erfolg mit dieser Aktion. Solange wir selber in unserer eigenen Kraft unterwegs sind, dürfen wir so lange rennen, bis wir an unsere Mauer laufen. Und dann greift er ein. Zum Glück. Nur er kann herausrufen und er bestimmt diesen Zeitpunkt bei jedem Einzelnen. Und es gibt sicher auch unter euch Leute, Menschen, ja, Geschwister, die jahrelang vielleicht schon für jemanden beten, dass Gott sowas macht, bei jemandem, den man dann da im Herzen mit sich herumträgt. Und man muss warten und es passiert einfach nichts. Aber eben zum Gotteszeitpunkt wird es passieren. Das ist schön, dass wir das wissen. Ja, die Klammerbemerkung in Römer 2, 13 bis 15, das hatten wir schon gesehen, die beschreibt einerseits die Vorgänge im Innern der Menschen, die kein Gesetz haben, und andererseits erklärt es dem Israeliten, der sich auf sein Gesetz beruft, dass es auf das Tun des Gesetzes allein und nicht auf das akustische Hören und das traditionelle Berufen auf Mose und die richtige Abstammung ankommt. Der Herr Jesus hat dieses Problem auch in Johannes 8 mit seinem Volk durchexerziert, sogar mit Leuten, die an ihn geglaubt haben. Das könnt ihr mal dazu nachlesen. Denn es genügt ja das Fallen in einem Gebot, um des ganzen Gesetzes schuldig zu werden. Man muss der ganzen Messlatte genügen und nicht nur einem Teil davon. Aus dem Mund des Herrn wissen wir, dass Gott das Verlorene sucht, bis er es findet. Ohne Zeitbegrenzung, ja? Bis er es findet. Anschauliche Beispiele sind die Gleichnisse vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Sohn, die sich ja zunächst einmal auf Israel alleine beziehen. Ja, zu denen kam er. Und dort gehören diese Gleichnisse hin. Geistlich betrachtet betrifft es aber jeden einzelnen Menschen, jedes einzelne Geschöpf, das von Gott weggelaufen ist. Das war zu Punkt A, das Wort vom Kreuz ist Torheit denen, die verloren gehen. Nun zu B, Gottes Kraft ist es, das Wort vom Kreuz denen, die errettet werden. Von dieser Kraft des Evangeliums spricht Paulus in Vers 24 noch einmal, an den wir noch kommen werden, sowie in Römer 1, Vers 16. Dort steht, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Griechen werden hier stellvertretend für alle Nationen genannt. Diese Kraft äußerte sich als Herrlichkeitsentfaltung bei der Auferweckung des Herrn Jesus aus Toten, wie Paulus in Römer 6, Vers 4 redet und der auch von der Taufe spricht dort. Römer 6, Vers 4 heißt es, so sind wir nun zusammen mit ihm begraben worden durch die Taufe hinein in den Tod, damit gleich wie Christus aus Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Die Strahlkraft der Herrlichkeit der sündlosen Seele des Sohnes, das ja das Sühnemittel war, ja, die Seele Jesu war das Lösegeld für die Sünde, das steht ja so in Jesaja 53, gab dem Tod keinen Angriffspunkt, sodass dieser ihn nicht halten konnte. Und so bezeugt auch Petrus in Apostelgeschichte 2, Vers 24. Und das, obwohl er, der Herr Jesus, in seinem Leib, sagt Petrus, die Sünde des ganzen Kosmos auf das Holz trug. Die Sünde war nur in seinem Fleischleib vorhanden. Ja? Und deshalb musste ja dieser Leib auch sterben, seine Seele musste nicht sterben. Ja? Sonst wäre die ja nicht mehr aus dem Scheol herausgekommen. Und diese Kraft und die damit verbundene Herrlichkeit, die ist auch in uns jetzt wirksam, inmitten unserer Schwachheit. Und deshalb schreibt Paulus in 2. Timotheus 1, 7 seinen Sohn im Glauben Timotheus erinnernd, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und des gesunden Sinnes oder Denkens. Es ist etwas ganz Kostbares, dass unsere Seele und unser Denken durch Verinnerlichen der Gedanken Gottes aus der Schrift gesund werden. Das heißt, wenn ich eine kranke Seele habe und unsere Seele ist mehr oder weniger krank, ja, jede Seele, die mit der Sünde in Berührung kommt, die hat Krankes an sich. Und die kann nur durch Worte Gottes gesunden. Durch nichts anderes. Wirklich nichts anderes. 2. Korinther 4, Vers 6 und 7 sagt Paulus, denn der Gott, der aus Finsternis Licht leuchten ließ, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das sind Gefäße, die uns Mühe machen. Ja, ob das nun physisch ist, ja, oder auch seelisch. Ja. Und jetzt kommt wichtig die Weiterführung, damit die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Der Herr Jesus hat in Johannes 6 unter anderem gesagt, oder ist es später, weiß jetzt gerade nicht mehr ganz genau, der sagt, der Geist ist willig und das Fleisch ist schwach, steht in den meisten Übersetzungen. Man kann das auch, das hat der Hans Heck immer wieder so gesagt, so wiedergeben, das Fleisch steht nicht bei, Also das hilft auch nicht ein bisschen, sondern überhaupt nicht. Das heißt, wenn ich Probleme habe und ich versuche irgendwo in meinem Fleisch Hilfe zu kriegen, es klappt nicht. Nur der Geist, der bringt uns vorwärts. Und der Geist stammt aus dem geschriebenen Wort. Ob Altes oder Neues Testament ist eigentlich unerheblich. Noch ist die Herrlichkeit, die jetzt in jedem einzelnen Glaubenden, und wenn er äußerlich noch so schwach wäre oder auch innerlich schwach wäre, diese Herrlichkeit ist in jedem vorhanden. Aber sie ist noch nicht sichtbar. Ja? Sie wird erst, man kann es nur spüren, wenn man ein Gegenüber hat, in dem diese Herrlichkeit auch ist, dann merkt man, aha, das ist auch eine oder auch einer, ja, in dem die Herrlichkeit Gottes etwas getan hat. Egal, ob der nun 20 oder 0,3 Jahre im Glauben steht, man merkt es trotzdem. Und das ist schön. Und darauf sollten wir auch gucken, wenn wir uns begegnen. Diese Herrlichkeit ist von unserem irdenen Gefäß umgeben, in welchem noch die Sünde wohnt, in unserem fleischernen Leib. So Römer 8, Vers 10. Aber sie ist in uns wirksam, und zwar beständig an uns arbeitend, so lange, bis wir das Ziel erreicht haben, und das ist das Bild Gottes. 2. Korinther 3, Vers 18, durch Anschauen des Christus in seinem Wort werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Durch Anschauen, nicht durch Werkeln. Ja. Durch Anschauen. Ganz wichtig. Diese Kraft entfaltet sich immer dann, wenn das Wort Gottes wirklich gepredigt wird, wenn wir es lesen und uns ihm aussetzen. Auch dann, wenn Paulus später in Vers 16 zusichert, Kapitel 2. Korinther 4, Vers 16, deshalb ermatten wir nicht oder deshalb werden wir nicht mutlos, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt oder verzehrt oder aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und das ist ein Prozess, der geht bis dahin, bis wir eben hier weggehen, beziehungsweise bis der Herr Jesus kommt und die Gemeinde entrückt. Wir sehen deutlich Gottes Kraft, die durch den in uns wohnenden Christus auch in uns vorhanden ist und wirkt, ist zunächst nicht ohne weiteres sichtbar. Und es gibt genügend Phasen in unserem Leben, wo wir den Eindruck haben, oder besser ausgedrückt, unsere Seele glaubt, ja, dass die Kraft gar nicht da wäre. Sowas macht nie der Geist. Ja. Sowas dreht uns nur unsere Seele an manchmal, indem sie sagt, der Gott hat dich ja schon längst verlassen. Du siehst ja, du hast ja keine Kraft, du kannst womöglich nicht mehr beten. Ja, du hast Mühe mit Glauben, hat mich der Herr tatsächlich errettet. Kommt es vor im Leben der Gotteskinder? Ich denke schon. Und da müssen wir nicht mutlos werden. Da dürfen wir sagen, wie der Psalmist, und wenn mir gleich Seele und Leib zerbrochen wird, so will ich doch an meinem Gott festhalten. Ich habe es jetzt ein bisschen freier wiedergegeben. Ihr kennt die Stelle sicher im Psalm 73. Also unsere Seele meint gelegentlich immer wieder, dass diese Kraft überhaupt nicht da sei. Paulus schreibt im Zusammenhang mit dem Ablegen unseres Leibes und dem danach unmittelbaren Zusammen mit Christus sein, auch deshalb sehr nüchterne Verse, die wir einfach auch so annehmen müssen, wie sie dastehen. 2. Korinther 4, 5, Vers 4 bis 9. Kennt ihr sicher alle? Mindestens der Spur nach. Denn wir freilich, die in der Hütte sind oder im Zelthaus, Zelte können durch einen Windstoß umgerissen werden. Ja? Und so ist unsere äußere Hütte. Da steht, die in der Hütte sind, Seufzen beschwert, wiewohl wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Wer hat doch nicht schon darum gefleht, dass der Herr ihm doch das nach unten ziehen durch seinen Leib wegnimmt? Ja? Paulus sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erretten aus dem zum Tode bestimmten Leib? Der große Paulus hat das gesagt in Römer 7. Ja? Und das ist nicht etwa zu der Zeit gewesen, als er unter Gesetz war. Denn jemand, der unter Gesetz ist, wird sowas gar nie sagen. Warum? Der sagt ja, ich habe das Gesetz, ich bin Abrahams Sohn. Erst wenn der Geist sein Werk getan hat, kommt jemand dazu, dass er erkennt, dass er in einem verruchten Leibe wohnt. Oder er hat die andere Erfahrung. Das gebe ich erst dann zu, ja, wenn der Geist mir gezeigt hat, du bist ein sündiger Mensch. Und zwar nicht, hast du nicht ein paar Sachen böse getan, sondern du bist von Grund auf böse. Ja, das ist so und das bleibt auch so in meinem Fleisch. Und jetzt geht es weiter in Vers 5. In Vers 4, ich bin noch nicht ganz fertig, wiewohl wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Und jetzt kommt Vers 6, die Konsequenz. Trotzdem, dass wir beschwert seufzen, hin und wieder, natürlich nicht dauernd, aber hin und wieder schon, sagt der Paulus, so sind wir nun alle Zeit gutes Mutes und wissen, dass während einheimisch in dem Leib wir von dem Herrn aus heimisch sind. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber gutes Mutes und möchten lieber einheimisch, ausheimisch von dem Leib und einheimisch nahe bei dem Herrn sein, müsste man eigentlich hier wiedergeben. Deshalb, ob einheimisch oder ausheimisch, eifern wir, ihm wohlgefällig zu sein. Das Eifern, ihm wohlgefällig zu sein, ist offensichtlich nach Vers 9 ein aktiver Vorgang, der durch das Sterben, der Trennung von Geist zusammen mit der Seele vom Leib nicht unterbrochen wird. Weil der Paulus hier sagt, egal, ob ich in meinem Leibe bin oder bereits beim Herrn, werde ich mich trotzdem bemühen, ihm wohlgefällig zu sein. Natürlich, wenn ich dann drüber bin, dann habe ich den Ballast des Leibes nicht mehr. Dann fällt mir das, dem Herrn wohlgefällig sein wollen, leichter. Ja? Das Beeifern, das behaupte ich jetzt einfach mal und ich weise es da nachher noch nach, ihm wohlgefällig zu sein, das geht auch, nachdem wir unseren Geistleib erhalten haben, weiter. Warum? Denn die Liebe, aus der heraus dieses Eifern kommt, ich eifere ja dem Herrn wohlgefällig zu sein, nicht deshalb, weil ich dann in den Himmel komme oder weil mir es dann besser geht, sondern weil mein Gott mir Gnade erwiesen hat, weil er mich zuerst geliebt hat. Deshalb eifere ich aus Liebe, ihm wohlgefällig zu sein. Sonst kann ich es doch bleiben lassen. Wenn ich meiner Frau Gutes tue und sie merkt, irgendwann hat der Will ja bloß was von mir, was sagt die dann? Ich kann es lassen. Oder? Weil die Liebe bleiben wird unter den drei Dingen, ja, Hoffnung, Glaube, Hoffnung, Liebe, die bleiben. Die Liebe ist sogar das Größere von den dreien. Deshalb bleibt auch der Eifer in Liebe, dem Herrn wohlgefällig zu sein, auch wenn wir bei ihm sind. Es hört nicht auf. Und er schüttet ja auch weiter uns seine Liebe auf uns. Er braucht ja Zeitalter, bis er nach Epheser 2, Vers 6 und 7, braucht er ja Zeitalter, bis er den Reichtum seiner Gnade an uns erweisen kann. ja, oder auch durch uns erweisen kann. Da braucht er Zeitalter, also mindestens zwei, um das zu tun. Ja, hier stellt Paulus fest zum Leben in der jetzigen Hitte, wie er unseren fleischernen Leib in Vers 4 nennt, gehört beschwertes Seufzen dazu. Nicht Dauerzustand, aber es gehört dazu. Und wir sind dann nüchtern, wenn wir das zugeben. Okay, dann auch wenn uns ein Bruder oder eine Schwester fragt, du, geht's dir gut? Und da kann ich dann auch mal sagen, ja, mir geht's normalerweise gut, aber ich habe auch meine Kämpfe. Da bin ich ehrlich. Wenn ich sage, ah, mir geht's blendend, ja, dann hat der andere schon vielleicht Probleme mit dieser Aussage. Ja, das gibt es auch, dass es uns blenden geht, ja, aber es ist nicht Dauerzustand. Dauerzustand ist Mischung aus Kämpfen und ja, Freudezustände. Ja. Wir sind alle Zeit gutes Mutes und dürfen das sein. Oder Vers 16 in Kapitel 4 haben wir gelesen, wir ermatten nicht, wir werden nicht mutlos. Und darin genau äußert sich die Kraft Gottes, die in unserem Innern ist. Wir sind ja so gestrickt, wir wollen normalerweise, wie beim Auto, den Tank immer voll haben. Ja, damit wir, wenn es dann drauf ankommt, einen vollen Tank haben. Aber Gott will manchmal, dass dort noch 2 Gramm drin sind. Und das reicht dann für die Momente, wo es uns dann dreckig geht. Ja? Weil wenn wir dann zu viel drin haben, was passiert dann? Da fragt man gar nicht mehr nach ihm. Wir haben ja alles im Tank. Ja? Im Gesetz haben wir alles immer vor Augen, kann man lieber ablesen, ah, das habe ich alles gemacht, alles okay. Aber das will ja Gott nicht, das ist ja nicht Glauben. Wir wissen daher, und das ist nun hart, wenn man das mal zu Ende denkt, wir müssen deshalb nicht und nie um Kraft bitten, sondern wir müssen darum bitten, dass der Herr uns bewusst hält. Ja? Und wir müssen uns selber bewusst machen, dass die Kraft Gottes immer da ist, auch wenn ich sie nicht fühle. Weil wenn der Herr Jesus in mir ist, dann ist doch die Kraft da, oder nicht? Wenn er in mir ist, und er ist in mir, Römer 8, Vers 10, muss ich mir dann vielleicht auf den Zettel schreiben, und wenn ich jetzt meine, oh, jetzt ist wieder gar nichts, dann lese ich den Zettel und so schreibe, wenn der aber der Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot der Sünde wegen, deshalb habe ich vielleicht gerade Probleme, aber der Geist ist Leben. Nicht irgendwann Leben, sondern er ist Leben, der Gerechtigkeit wegen. So finden wir in Paulus großem Gebet in Epheser 1, Vers 17 bis 20 auch eine entsprechende Bitte zu diesem Thema. Ich lese aus dem ersten Teil des großen Gebetes in Epheser 1, der dann in Epheser 3 erst vollendet wird. 17 bis 20. Auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens, wisset, nicht fühlet, wisset. Die Gefühle betrügen uns. Aber das Wissen nicht, weil das steht ja da drinnen. Wisset erstens, welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Zweitens, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Und es ist doch was ganz arg Demütigendes. Ja, wenn der Herr mir sagt, du bist mir wertvoll. Ja, und ich, wenn ich jetzt das lese, denke ich, ja Moment, jetzt habe ich halt das und selben jenes verkehrt gemacht und trotzdem bin ich wertvoll in den Augen meines Herrn. Und er sehnt sich danach, dass er sich mit mit mir vereinigen kann, dann zusammen mit allen anderen Heiligen. Und wenn ich denke, ja, wenn wir uns das mehr bewusst machen würden, dann würden wir auch manche Durststrecken leichter überleben. Ja, versteht ihr mich? Ich sage jetzt auch was vom grünen Tisch. Ja, das kann morgen bei mir wieder ganz anders sein. Und dann hänge ich auch wieder ganz unten und dann muss ich das wieder durchstabieren, was ich heute anderen gepredigt habe. Ja, das passiert relativ oft. Aber da sind wir alle zum Glück in einem Boot. Können uns dann gegenseitig ermutigen. Und jetzt kommt das Dritte, warum ich die Stelle eigentlich lese. Drittens, welches die überschwängliche Größe seiner Kraft hinein in uns, die Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, welche er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Und diese Kraft, die ist beständig in mir wirksam. Das darf ich mir jeden Tag, ja, mit in den Tag nehmen. Und kann meinen Herrn darum bitten, Herr, gib, dass ich das halt nicht vergesse. Besonders dann, wenn ich weiß, oh Jemine, heute ist ja das und das, da mag ich ja gar nicht dran gehen. Dass ich mir dann gleichzeitig auch das bewusst mache. Ja, dass die Kraft Gottes in mir wirkt. Warum? Weil Christus selber in mir ist. Und deshalb schreibt der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 3, fällt mir jetzt geradezu ein, es passt nicht ganz genau ins Thema rein, aber eigentlich doch, da steht in Hebräer 3, Vers 12, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch, also von den Glaubenden, die der da anspricht im Hebräerbrief, ein böses Herz des Unglaubens sei in dem Abfallen vom lebendigen Gott. Wenn ich doch hergehe und sage, mein Gott hat mich jetzt verlassen, dann habe ich doch gelogen, oder? Das ist gar nicht stimmt, der ist in mir drinnen. Wenn ich habe ich mich ertappt, dass ich ein böses Herz des Unglaubens habe. Warum? Weil ich nicht mehr vertraue, dass die Zusage, dass der Herr in mir ist, dass die stimmt. Wenigstens temporär. Oder seht ihr das anders? Ist doch so. Ja? Gott wirft mich aber deshalb nicht weg. Aber deshalb sagt der Hebräerbriefschreiber weiter, Hebräer 3, in Vers 13, sondern ermuntert euch selbst jeden Tag, solange es heute heißt, dass niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. An der Stelle denkt man immer an irgendwas Grobes, ja, als irgendwas übertreten, was auch das Gesetz verbietet. Aber eigentlich geht es doch um den Unglauben an der Stelle. Dass nicht jemand ein Herz des Unglaubens habe. Unglaube in Bezug auf das, was mir an Verheißungen zugesichert ist. Nicht irgendwann mal, sondern jetzt, wo ich hier in diesem Leibe lebe. Ja, nach Epheser 2, Vers 5 gehen wir weiter. Wirkte diese Kraft, die in den Sohn Gottes aus, die den Sohn Gottes aus Toten wiederbrachte, bereits bei seiner Auferstehung schon im Voraus in uns. Denn da lesen wir in Epheser 2, Vers 4 und 5, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns zusammen mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Es wird nicht erst, es ist geschehen. Und dafür sollten wir natürlich täglich Dank sagen, möglichst laut, dass die unsichtbare Welt das hört. Besonders dann, wenn ich gerade irgendwo mich in den Gefühlen wo unten befinde, dann gucken die besonders auf mich, wie ich mich da verhalte. Ja, sieht mich kein Mensch, aber die alle sehen mich. Und wenn ich dann anfange, meinen Gott zu loben, zu danken für das, was er mir gegeben hat, dann staunen die. Ja? Denn nach 1. Petrus 1 versuchen ja die Engel, ja, die Geheimnisse der Erlösung zu ergründen. Die Engel können ja nur mit dem Gesetz umgehen. Also die gottesfürchtigen Engel. Ja, deshalb versuchen sie, in die Dinge der Erlösung hineinzuschauen. Könnt ihr dort nachlesen, in 1. Petrus 1, ich glaube, es ist 12 oder 13. Ich habe es jetzt nicht rausgesucht. Und das Danken, das wirkt dann auch als Erinnerung an seine Gegenwart in uns. Weil er in uns ist, darum ist auch seine Kraft da, vorhanden. Eine ganz besondere Kostbarkeit war auch, dass die Auferstehungskraft, die also in uns wirkt, nach Epheser 2, Vers 4 und 5, die bereits zu seinem Sterbezeitpunkt eingesetzt hat, diese Wirkung dieser Kraft. Das lesen wir in Matthäus 27, die Stelle kennt ihr sicher auch, und da lese ich mal 50 bis 53. Jesus aber schrie wiederum mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Wir halten geschwind inne, was ist dann sichtbar geworden? Der Sühnedeckel, genau. Der Sühnedeckel, die Cherubim, ja, und drunter der Deckel. Die Cherubim decken den ab. Aber dann wurde er sichtbar, weil der Vorhang weg ist. Er riss von oben bis unten. Also da hat ein Engel wahrscheinlich, ja, entschuldigt, wenn ich das jetzt so platt sage, hat einfach so gemacht. Ja, und da war der Vorhang zerrissen. Und der Vorhang sei sein Fleisch, sagt der Hebräerbriefschreiber irgendwo in den Kapiteln ab 8. Und die Grüft, und jetzt heißt es, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Grüfte taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferstehung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Das heißt, bereits der Sterbemoment des Herrn Jesus hat bereits Auferweckung bewirkt. Das ist ganz kostbar. Ja, die Trennung seiner reinen Seele von dem mit der Sünde des Kosmos beladenen Fleischleib hat die Ketten zerrissen, öffnete die Kerkertüren des Todes und sein Sterben entmachtete die ganze Macht der Finsternis nach Kolosser 1, Vers 15. Vers 19, jetzt in unserem 1. Korinther 1. Jetzt kehre ich wieder zurück. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich hinwegtun. Wir haben hier ein Zitat aus Jesaja 29, 14, woraus wir zum weiteren Verständnis auch von dem Umfeld etwas lesen wollen. Und zwar die Verse 9 bis 16. Beziehungsweise ich lese 9 bis 13 nur, das andere wollt ihr bitte mal selber nachlesen. Dort werden uns auch die Gründe angegeben, warum das so ist. Stutzet und staunet, steht da, Jesaja 29, 9 bis 13. Blendet euch und erblindet, sie sind trunken, doch nicht vom Wein. Sie schwanken doch nicht vom starken Getränk, denn Jahwe hat einen Geist tiefen Schlafs über euch ausgegossen und hat eure Augen verschlossen, die Propheten und eure Häupter, die Seher hat er verhüllt. Und jedes Gesicht ist euch geworden wie die Worte einer versiegelten Schrift, die man einem gibt, der lesen kann, indem man sagt, lies doch dieses, er aber sagt, ich kann nicht lesen, denn es ist versiegelt. Man gibt die Schrift einem, der nicht lesen kann. indem man sagt, lies doch dieses. Er aber sagt, ich kann nicht lesen. Und der Herr hat gesprochen. Und jetzt kommt die Begründung, warum das so ist. Also der lesen kann, kann es nicht lesen. Und der nicht lesen kann, erst recht nicht. Aber warum das so ist, steht jetzt in Vers 13. Der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk mit seinem Munde sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt und sein Herz fern von mir hält. Und die Furcht vor mir angelerntes Menschengebot ist. Deshalb versteht man das Wort nicht. Und jetzt kommt das Zitat, das der Paulus hier rausnimmt. Und der Grund, warum also das Israel da ein Problem hat, das liegt an dem grundsätzlichen Abwenden und dem Abfall vom Gott Israels. Und darum verstehen sie die Weissagungen ihres Gottes nicht mehr. Und die Propheten können reden, solange sie wollen. Und sie reden zunächst einmal in den Wind. Und dazu kommt noch die Arbeit gottloser Schriftgelehrten nach Vers 13. Und natürlich reagiert Jahwe entsprechend dem, was wir in Vers 14 lesen, was Paulus hier in 1. Korinther 1 zitiert. Darum, siehe, will ich, Gott, fortan wunderbar mit diesem Volke handeln, wunderbar und wundersam. Und die Weisheit der Weisen wird zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Ja, weil das keine Gotteserkenntnis bringt. Wir vergleichen das noch mit einem Wort bei Jeremia und finden dort das Gleiche. Jeremia 8, Vers 8 und 9. Wie möget ihr bei ihr sagen, wir sind weise und das Gesetz Jahwes ist bei uns? Siehe, fürwahr zur Lüge hat es gemacht, der Lügengriffel der Schriftgelehrten. Die Weisen werden beschämt, bestürzt und gefangen werden. Siehe, das Wort Jahwes haben sie verschmäht und welcherlei Weisheit haben sie? Es bleibt nur noch die eigene Weisheit über. Und mit der können wir Gott nicht gefallen. Beim Volk Gottes ist es die Abweichung von der Offenbarung des Gottes Israels an Mose und dass sie von ihren Experten verfälscht wurde. Jesaja 29, 15 und 16 geht in dieselbe Richtung, was Paulus in Römer 1 behandelt. Die Ablehnung Gottes als Schöpfer. Und das betrifft dann alle Menschen gleichermaßen. Wehe denen, welche ihre Pläne tief verbergen vor Jahwe und deren Werke im Finstern geschehen und die da sprechen, wer sieht uns und wer kennt uns? O, über eure Verkehrtheit, soll denn der Töpfer dem Tone gleich geachtet werden, dass das Werk von seinem Meister spreche, er hat mich nicht gemacht. Und das Gebilde von seinem Bildner spreche, er versteht es nicht. Salomo hat kostbare Worte hier dagegen gesetzt. Das ist sozusagen die Antwort auf Jesaja 29, 15 und 16. In Sprüche 28, 5 steht, böse Menschen verstehen das Recht nicht. Und jetzt kommt die kostbare Verheißung, die aber Jahwe suchen, verstehen alles. Sicher muss Gott den Anfang machen, aber dann kann dieses Suchen aufbrechen und dann gibt es auch Verständnis. Dem Menschen hat Gott eben in der Schöpfung eine Offenbarung gegeben, die auch dem gefallenen Zustand angemessen ist, sodass der Mensch im Grunde Gott erkennen kann. Und erst wenn er diese ablehnt, verfinstert er am Verstand und dann geht auch die Weisheit verloren. Kommen wir dann morgen noch einmal an dieses Thema. Erst wenn der Mensch diese unterste Offenbarungsebene in der Schöpfung ablehnt, wird sein Verstand verfinstert. Das wollen wir festhalten. Und die Akzeptanz dieser untersten Offenbarungsebene unseres Gottes, die bereitet sozusagen den Menschen vor für das Evangelium. In Christo Jesu. Weil was sagt der Hebräerbriefschreiber? Wer Gott nahen will, was muss denn der zuerst tun? Der muss ja erst glauben, dass Gott existiert. Ja? Dass Gott alles geschaffen hat. Und wenn er sagt, jawohl, das akzeptiere ich, dann wird er offen mit Wirkung des Geistes, dann wird er offen für das Evangelium. Das Evangelium setzt ja auf die unterste Offenbarungsebene Gottes auf. Kommt ja drüber. Die unterste Offenbarungsebene kann jeder Mensch fassen. Die Verse 21 und 20 und 21, wir sind jetzt auch gleich am Ende, die Zeit ist ja schon abgelaufen. Die im Kosmos vorhandene Weisheit erkennt Gottes Weisheit nicht, weil auch sie durch den Einfluss der Sünde verfinstert ist. Unser Gott hat zudem genau das als Mittel und Weg erwählt nach seinem Wohlgefallen in Vers 21, dass eben der am Durchdenken verfinsterte Mensch, wie wir in Epheser 4, Vers 17 und 18 nicht erwählen würde. Nämlich, er hat die Torheit der Predigt, es heißt dort die Heroldsbotschaft, ja, also die Botschaft, die wir unverfälscht, unverändert, einfach so weitergeben, wie wir sie im Wort Gottes finden. Das hat er erwählt und den Tod Jesu am Kreuz. Und das entspricht genau dem Prinzip, dass Gott den Staub vom Erdboden nahm und darin letztlich den zweiten Adam zur Rettung des Kosmos gesendet hat, beziehungsweise die Sendung vorbereitet hat, weil der erste Adam, der aus demselben Staub genommene, versagt hat. Jetzt noch ein kleiner Vorgriff auf Vers 28. Der Staub ist das, was aus dem Gericht am ersten Kosmos in 1. Mose 1, Vers 2, die erste Schöpfung, dann kam das Gericht in Vers 2 und dann blieb aus diesem Gericht was übrig. Und dort hat Gott jetzt das Allerniedrigste genommen, um daraus etwas Neues zu machen, nämlich den Staub. Und er war zunächst einmal noch durch die Gerichtswasser, die über der ganzen Erde drüber waren, als Schicht, wie wir wissen nicht, wie dick die war, aber sie war so dick, dass Gott erst einmal das trennen musste. Er musste die Wasser wegschieben, ja, damit das Trockene sichtbar wird. Und dann hat er aus dem Trockenen zuletzt am sechsten Tag noch den Menschen gemacht. Das war das Niederste, was wir auf der Erde finden, das ist der normale Dreck, der Ackerboden sozusagen. Das hat Gott genommen und hat nicht also Material von irgendeinem großen leuchtenden Stern genommen, sondern von der Erde, von dem Ort, wo er vorher gerichtet hat. Dort hat er rausgenommen und hat den Adam gemacht. Und aus dem Adam kam dann später der zweite Adam, der diesen Leib, den Fleischleib auch an sich trug. Ja? Und durch den hat er dann die Erlösung geschaffen. Das wird kein Weltmensch, keine hochgestellte Person in der Gesellschaft würde sowas machen. Und immer das Beste vom Besten nehmen. 1000 Bewerber vorüberziehen lassen und einen daraus nehmen. Und die Wirkung der Predigt, der Heroldsbotschaft nach Vers 21, die ist Rettung durch Glauben. Natürlich gilt es nur dann, wie wir schon sagten am Anfang, wenn die Predigt auf der Schrift basiert und auf von Gott zum Hören vorbereitete Herzen trifft. Es reicht nicht aus, dass ich nur akustische Wellen in mich reinbekomme. Ja? Wenn jemand, der vom Herrn nicht vorbereitet ist für die Predigt, hört, dann hört er nur Akustik. Ja, die Worte, aber es trifft ihn nicht. Warum? Weil Gott zunächst, Gott muss ja das Herz auftun. Was lesen wir von der Lydia? Gott hat der Lydia das Herz aufgetan. Und was ist dann passiert? Dann gab sie Acht auf das, was von Paulus geredet wurde. Nicht vorher. Ja? Gott musste der Lydia das Herz auftun. Jedes Mal, wenn ich in das Wort reingehe, muss der Herr mir das Herz auftun, ja, damit ich das verstehe, was ich da lese. Der Arthur Muhl hat gerne Folgendes gesagt: Die Bibel ist auch für den, der sie in seiner Muttersprache lesen kann, zunächst einmal in einer Fremdsprache geschrieben. So wie das Wort, das wir vorhin in Jesaja 29 gelesen haben. Ja. Da wurde das Gesetz gelesen von denen, die lesen können, haben es nicht verstanden. Die, die nicht lesen konnten, haben es auch nicht verstanden. Genauso ist es. Und wenn jetzt Gottes Geist hineinkommt, dann wird dann und den Herzensboden bereitet, dann wird auch das Wort geoffenbart und verstanden. Und genau darum geht es. Deshalb sind wir ja auch jetzt zusammen. Wenn dann das Wort auf den vorbereiteten Boden kommt, dann kommt es auch zum Hinhören oder zu einem inneren Hören. Und dieses Hören ist dann der Gehorsam oder der Glaubensgehorsam, der dann daraus folgt, wenn ich tatsächlich meinen Gott reden höre. Ja, das trifft mich dann und ich muss vielleicht schlucken, ja, weil er mir was sagt, was ich gar nicht hören will. Und es ist trotzdem richtig, ja. Aber dann sage ich mein Ja und dann geht's vorwärts. Paulus sagt, und damit schließe ich jetzt für heute Abend, in 2. Korinther 1, 2, 1. Korinther 2, 1 bis 5. Dort erklärt er über seine Predigt: Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht nach Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit euch das Zeugnis Gottes verkündigen. Denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesum Christum und ihn als gekreuzigt. Er hat darauf umgeritten, auf dem gekreuzigt sein. Er wusste genau, den Juden ist es ein Ärgernis. Und die Griechen, die sagen, was für ein Quatsch. Aber das haben nur die gesagt, in denen der Herr nichts im Herzen getan hat. Ja? Die anderen, für denen war es der Schritt ins Leben. Ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt oder die Heroldsbotschaft war nicht in den überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht beruhe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Nach Vers 3 war Paulus bei den Korinthern in Schwachheit, in Furcht und mit vielem Zittern. Also war alles andere, war er alles andere, was man vollmächtiges Reden nennen könnte. Ja? Vollmächtiges Reden, da stellen wir uns ja vor, da tut einer richtig wortgewaltig was in die Versammlung hineinreden. War bei Paulus überhaupt nicht. Die haben ja sogar, er schreibt ja später den Korinthern, die Rede ist verächtlich. Ja, sie haben gesagt, das ist ja überhaupt kein Redner, was soll denn das? Aber genau das hat Gott erwählt, durch seinen Geist lebendig gemacht. Ich behaupte mal, einen vollmächtigen Prediger kennzeichnet, dass er schlicht ohne große Rhetorik und Wortgewalt das Einfache der Zeugnis der Schrift unverändert weitergibt. Das ist vollmächtige Rede, weil die Macht liegt nicht in Redenden, sondern in den Worten Gottes, die er sagt. Ja? Das ist das Entscheidende. Und so wollen wir auch uns gegenseitig weiter in dieser Weise ermahnen. Amen. noch beten. Lieber Vater, hab Dank, dass du der bist, der die Herzen öffnet und der dann das Wort, das hineingeredet wird, lebendig macht. Und das möchtest du auch heute schenken, ja, auch morgen und wo überall dein Wort gepredigt wird an diesem Wochenende, so wie es auch unter uns jetzt geschehen durfte, dass dein Wort lebendig macht, das, was wir aus deinem Wort lesen. Hab Dank, dass du das tust. Und so schenke auch Gnade, dass ich im Alltag gehorsam an das glaube, was geschrieben steht, und nicht in meinem Herzen das Böse hineinkommt, der Unglaube. Hab Dank, dass wir damit dir rechnen dürfen und dass du trotz aller äußeren Schwachheit durch deine Kraft in uns wirkst, weil dein Sohn Jesus Christus durch deinen Geist in uns wohnt. Amen.
Wir wollen gleich umsetzen, was wir gehört haben, und unserem Vater dafür danken, für die Kraft, mit der er in uns wirkt, nämlich die, mit der er seinen Sohn aus den Toten auferweckt hat. Ich vermute stark, dass das die größte Kraft ist, die es in diesem Kosmos und überall darüber hinaus gibt. Genau, und das dürfen wir aussprechen. Und ich danke auch dir, lieber Albrecht, dass du dich in den Dienst hast nehmen lassen. Ich danke auch der Rosi, dass sie uns ihren Mann zur Verfügung stellt. Herzlichen Dank dafür. Und wir dürfen noch antworten mit einem Lied auf das Gehörte. Und zwar die Nummer 135. 135, alle Strophen. Ich möchte noch ein Wort vorlesen für in die Nacht hinein oder in den Abend hinein aus dem Kolosserbrief, aus dem dritten Kapitel, also quasi die Fortsetzung von diesem großen Gebet. Und zwar die Verse 2 und 3. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Liebe Geschwister, seid unserem Herrn anbefohlen. Eine bewahrte Heimfahrt wünsche ich euch und ich freue mich darauf, euch morgen wiederzusehen. Bis dahin.